Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Danke Guido und der Band für dieses Hineinnehmen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe Zukunft und Hoffnung. Und heute geht es darum, ihr sollt eure Kinder lehren. Und Simon und ich werden die Predigt teilen. Ich werde anfangen und Simon wird dann weitermachen. Und es geht darum, wie geben wir eigentlich den Glauben weiter? In der Familie, aber auch in der Gemeinde. Und das ist ein ganz wichtiges, vielleicht sogar ein ganz zentrales Thema. Weil je nachdem, welchen Umfragen man glaubt, ungefähr zwischen 80% und 85% der Christen in Europa eine christliche Sozialisation hatten, die ihren Glauben natürlich geprägt haben. Also wenn ich jetzt mal fragen würde, ob das stimmt, wer hat denn irgendwie zumindest ein christliches Elternteil oder ist schon als Kind in eine Gemeinde gegangen, irgendwie christlich, wer hat denn da? Ah, ja. 78,2%. Dankeschön, ich habe da so einen mathematischen Blick. Wir können nachher drüber reden. Ja, der Doktor der Mathematik hat mich gerade schon ganz streng angeguckt. Ja, ich gebe zu, das war übertrieben. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wie geht es weiter mit dem Glauben? Wir leben in einer sehr spannenden Zeit. Man spricht von dem größten Traditionsabbruch des christlichen Glaubens seit Hunderten von Jahren. Und wir erleben das, dass die christlichen Konfessionen immer weniger an Bedeutung, an Relevanz haben, dass Begriffe, die für Jahrhunderte eine ganz zentrale Rolle gespielt haben, wie Gnade oder Sünde, ja, oder ebenso zentrale Begriffe wie Gott, von vielen Leuten gar nicht mehr richtig verstanden werden oder ganz anders gefüllt werden. Wie geben wir den christlichen Glauben weiter? Wie geht das vor sich? Der Atheismus ist die am stärksten wachsende Religion, in Anführungszeichen, in Deutschland. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns über dieses Thema Gedanken machen. Wie wollen wir den Glauben weitergeben? Und natürlich, deshalb sind wir auch hier heute im Gottesdienst. Weil wir etwas lernen wollen von dem Glauben, der in der Bibel beschrieben ist. Und deshalb glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, letztes Wochenende, von Donnerstag bis Sonntag, da lief mein WhatsApp-Account richtig heiß. Warum? Ich habe ganz viele WhatsApp-Nachrichten von meiner Tochter. Wir haben so eine Familien-WhatsApp-Gruppe natürlich, ja. Die war nämlich auf Konfi-Freizeit. Und die war ganz begeistert, hat immer zwischendurch gewurzelt, oh, wir machen gerade das und das, und, oh, ist so spannend und jetzt hat aber der Paco das gesagt, das glaube ich aber gar nicht. Und sie kam zurück und am Sonntagnachmittag um 2 habe ich sie abgeholt und danach hat sie erzählt und irgendwann während dem Erzählen ist sie dann auf dem Sofa eingeschlafen. Es war ganzheitlich, würde ich sagen, ja. Sie haben ganz viel gelernt und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Hauptamtliche und Ehrenamtliche dafür einsetzen. Von Donnerstag bis Sonntag mit 25 wilden Teenagern, ja, die Energie haben, auch nachts um 2:30 sich noch heimlich im Wald zu treffen, das mitzumachen. Dafür bin ich wirklich dankbar und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ich bin dankbar für viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die wir hier haben, in der Arbeit mit Kindern, Teenagern und Jugendlichen. Da wird das Fundament des Glaubens geprägt für ein ganzes Leben. Und ich glaube, dass das gar nicht hoch genug zu schätzen ist, wo sich Leute hier einsetzen. Hier im Christustreff, aber auch in vielen anderen Gemeinden und Kirchen in Deutschland und in der Welt. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und es ist gerade deshalb so wichtig, weil wir in diesem Traditionsabbruch leben. Und dieser Traditionsabbruch, der ist nicht nur in der bösen Welt, nicht nur da draußen, sondern der ist mitten unter uns. Wir machen mit dem Institut Empirica, haben gerade eine Umfrage zur christlichen Familie gemacht. Und wir haben einen Fragebogen, einige haben den, glaube ich, auch mitgemacht, in ganz Deutschland verschickt, wo wir gefragt haben, was ist denn christliche Erziehung heute? Was ist denn Leuten wichtig, die bewusst mit Jesus leben, die bewusst sagen, ja, uns ist die Bibel wichtig. Und die Ergebnisse werden erst im Herbst veröffentlicht. Wir sind gerade mitten in der Analyse. Aber ich habe schon mal so ein paar Zahlen mitgebracht, die zur heutigen Predigt passen. 20% der Väter sprechen nach eigener Selbstaussage mit ihren Kindern über den Glauben. 20%. 10% der christlichen Familien machen regelmäßige Familienandachten. 28% immerhin lesen regelmäßig mit ihren Kindern in der Bibel. Und 39%, lieber Guido, die Zahl widme ich dir, singen christliche Lieder. Insgesamt keine überragenden Zahlen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie geben wir unseren Glauben eigentlich noch weiter? In der Familie, aber auch in der Gemeinde. Und beides gehört für mich und für uns heute untrennbar zusammen. Und wir wollen uns fragen anhand eines alttestamentlichen Textes, wie haben denn das die Juden damals gesagt? Wie hat Gott das ihnen denn mitgegeben? Was ist denn wichtig und was können wir aus diesem Text lernen? Und es ist ein ganz prominenter Text und die meisten werden ihn auch schon mal gehört haben. Und ich möchte ein bisschen vorher und nachher uns vorlesen. Es steht im 5. Buch Mose, Kapitel 6, in den ersten 9 Versen. Ich aber sage euch die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ihr sollt sie euch einprägen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, in das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage. Ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang. Dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Höre nun seine Gebote, Volk Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott, es euren Vorfahren versprochen hat. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum lieb ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft. Behalte die Gebote im Gedächtnis, die ich dir heute verkündige. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie ihnen immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen und wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an eure Arme und auf eure Stirn. Schreibt sie an die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Im Zentrum dieser Verse steht das Schema Israel. Das höre Israel, das zentrale Gebet der Juden damals und heute, das heute immer noch, jeden Tag von allen gläubigen Juden im Morgen- und im Abendgebet gebetet wird. Genau wie es hier in diesem Text auch steht. Sie sollen die Gebote Gottes in ihrem Herzen haben und sie sollen sie wie ein Lebensrhythmus selbst leben und ihren Kindern vorleben. Ganz praktisch. Wenn ihr aufsteht, wenn ihr auf Reisen seid, wenn ihr euch schlafen legt, zu jeder Rhythmuszeit des Lebens. Und das ist eigentlich ein typisch jüdischer Text, weil er dieses ganzheitliche Denken in sich hat. Wir Deutschen, wir haben ja manchmal so ein bisschen dualistisches Denken. Also bei uns ist das Denken zum Beispiel im Kopf. Ja, bei den Juden ist das Denken im Herzen. Da ist dieser Dreiklang, von dem hier steht, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft, das ist alles in einem Wort. Chleb, Herz. Da ist alles drin. Der Wille, das Denken, das Wollen und die Gefühle dazu. Das gehört alles zusammen. Gibt ein schönes Wort dazu, wie nennt sich das im Deutschen? Ganzheitlich. Ja, also das kann man schon gar nicht mehr hören. Aber das ist da sozusagen drin. Es geht, wenn es hier um die Gebote Gottes geht, nicht um ein reines, stumpfes Auswendiglernen und dann haben wir es getan, sondern es geht um ein Auswendiglernen, damit wir es im Alltag, in jeder Situation parat haben. Das ist der Sinn der Sache. Es soll in unserem Kopf sein, damit es in unseren Herz und unsere Hände und Füße hineingeht. Darum geht es hier. Und dieser Dreiklang von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft, das kommt in der Bibel ganz, ganz oft vor. Das kommt oft vor im Alten Testament, aber auch dann im Neuen Testament bei Jesus und bei Paulus. Es geht darum, wie erfüllt sich das Gesetz? Erfüllt sich das Gesetz, indem wir es tun, indem wir es leben? Und das finde ich ist, ja, sehr, sehr spannend, weil das was tatsächlich mit unserem Alltag zu tun hat. Das hat damit zu tun, wie leben wir das in unserer Familie tatsächlich? In Andachten, aber nicht nur, sondern auch da, wo es Schwierigkeiten gibt. Meine Töchter sind 13 und 15. Die müssen sozusagen widersprechen, ja, allein entwicklungspsychologisch. Ja, das sage ich mir auch dann immer wieder, ja, das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Die müssen das, ja. Aber was bedeutet das in so einer Situation? Was bedeutet das, wenn das, was mir zum Beispiel auch sehr wichtig ist, diese Auseinandersetzung mit Gott, mit Jesus, mit der Bibel, wenn dann meine Töchter sagen, ja, also Jesus übers Wasser gelaufen, also Papa, mein magisches Denken ist vorbei. Ja, die sind ja heute alle überreflektiert. Ja, also auch, die wissen ja wahnsinnig viel. Ja, die wissen, in welcher Phase ihres Lebens sie gerade sind, die Kinder, Teenager und Jugendlichen heute, und können damit umgehen. Ich habe nicht gesagt, sie können es als Waffe benutzen. Das wäre noch mal was anderes. Aber gerade weil das so ist, geht es nicht darum, jetzt ihnen stumpf sozusagen etwas überzustülpen, sondern sie sollen daran lernen, wie wir miteinander umgehen. Genau daran sollen sie lernen, was das Wort Gottes ist, was die Gebote heißen. Sie werden lebendig. Und das einmal in diesem ganzheitlichen. Schön ist es, wenn das Studium der Tora mit dem Wandel der Welt verbunden ist. Ja, ein Spruch von Gamaliel, Rabbi, jüdischer Lehrer. Es soll in dem Wort, in der Auseinandersetzung, im Denken und im Tun zusammenkommen. Es soll eine Alltagsrealität widerspiegeln. Im Judentum werden diese Gebote Schatz genannt. Es ist ein Schatz, der tief in der Identität des Judentums verankert ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ganz wichtig ist, um das zu verstehen. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Gebote zu halten oder nicht zu halten, sondern es geht darum, dass sie uns im Leben Weisungen geben. Und dazu gehört eben auch eine Regelmäßigkeit. Gehört es auch dazu, dass wir das in diesen Alltags, in diesen Lebensrhythmus mit hineinbringen. Dass auch zum Beispiel die Kinder wissen, ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind ganz klar. Da beten wir miteinander, neben allem, was an spontanen Sachen kommt. Da haben wir unsere Familienzeit. Gibt es sowas noch? Und ich muss ehrlich sagen, wir kämpfen da als Familie immer wieder, weil es so wahnsinnig voll ist und jeder hat so viele Termine. Aber es hat auch etwas zu tun mit den Beziehungen. Die Gebote, von denen hier gesprochen wird, die haben was damit zu tun, die Beziehungen zu stärken, in dem damals die Juden und wir heute leben. Es ist ein sogenanntes relationales Lernen, von dem wir hier reden. Ein Lernen in Beziehungen. Es geht darum, wie die Beziehung, und da wird dann drüber gesprochen, zwischen Gott und dem Menschen, zwischen den Menschen untereinander und zwischen dem Menschen und sich selbst, wie das gestärkt und geheilt werden kann. Es geht nicht nur um irgendwelche Dogmen, sondern es geht darum, dass die uns zum Leben führen, dass Beziehungen erneuert werden, dass Versöhnung geschieht. Das ist das, was Jesus dann aufnimmt im Neuen Testament. Was Paulus sagt, die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Wie gehen wir miteinander um? Wie zeigt sich das in unseren Beziehungen? Der jüdische Pädagoge Haim Omer hat da draus einen richtigen Erziehungsansatz gemacht. Der heißt Autorität durch Beziehungen. Autorität nicht durch Macht, sondern Autorität durch Beziehungen. Sehr, sehr spannend. Und wer sich dafür interessiert und wer vielleicht auch gerade mitten in der Kindererziehung steckt, dem möchte ich das Buch empfehlen, Heim Oma, Autorität durch Beziehungen, wo er auf diesem jüdischen Schatz aufbaut und fragt, was bedeutet das heute? Ja, heute mitten in dieser Zeit des Traditionsabbruchs, mitten in dieser Zeit, die für viele sehr herausfordernd ist. Und was bedeutet das auch für uns als Gemeinde und Gemeinschaft? Wie gehen wir miteinander um? Ich glaube, dass Erziehungsauftrag auch etwas ist, was uns als Gemeinde betrifft. Wie geben wir den Glauben eben weiter? Wo haben wir als Gemeinde eben Rituale? Wo stärken wir die Arbeit mit Kindern, mit Teenagern, mit Jugendlichen? Wo ermutigen wir die Leute, die sich da ehrenamtlich einsetzen? Wo überlegen wir selbst, dass unser Platz ist? Wo spenden wir, dass wir so Hauptamtliche haben, die diese Arbeit koordinieren und machen? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt ein von Rabbi Avi Weiss ein schönes Beispiel dazu, was diese Gebote eigentlich bedeuten. Was sie bedeuten für die Juden damals und heute und für uns als Gemeinde. Und er sagt, das ist wie mit den schwarzen und weißen Buchstaben. Die Gebote, von denen hier geschrieben wird, das sind die schwarzen Buchstaben in der Tora. Sie sind wichtig, aber wir können sie nur lesen, weil um die schwarzen Buchstaben weiß ist. Und das Weiß, das ist das Leben, in dem wir stehen. Und nur, wenn dieser Kontrast zwischen schwarzen Buchstaben der Gebote und zwischen dem Weiß unseres Alltags zusammenkommen, dann können die Gebote überhaupt gelesen und verstanden werden. Weil schwarze Schrift auf schwarzem Grund, nicht so gut. Kann man nicht lesen. Wenn wir alles voller Gebote pflastern, ohne dass sie in unserem Alltag sind, dann wird es dunkel und man sieht nichts. Wenn wir nur unseren Alltag haben, aber haben keine Weisung, Richtung und keine Gebote, dann ist alles weiß und orientierungslos. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass ich dachte, jawohl, das wollen wir. Das wollen wir auch als Gemeinde, das wollen wir auch als Christustreff zu sagen, jawohl, wir wollen die Gebote nicht um der Gebote willen, sondern die müssen in unserem Alltag gelebt werden. In unseren Hauskreisen, in unserer Jugendarbeit, auf unseren Arbeitsplätzen und in unseren Familien. Und dann wird das sichtbar. Und da geht's nicht um Perfektion, sondern da geht's um Beziehungen. Da geht's nicht darum, dass wir die Gebote alle einhalten und penibel darauf achten und uns ermahnen, sondern da geht's darum, dass wir miteinander Beziehungen gestalten. Beziehung zu Gott, zu unseren Nächsten und uns selbst.
Wir wollen uns jetzt hier im zweiten Teil der Predigt dem Thema ein bisschen praktischer nähern. Die Predigtreihe, die wir ja gerade haben, steht unter dem Titel Zukunft und Hoffnung. Und die Zukunft, die wird kommen, ob du es willst oder nicht, ob du dich damit beschäftigst oder auch nicht. Und da stellt sich die Frage, was sind deine Hoffnungen für die Zukunft? Die Zukunft zu beeinflussen ist schwierig und Hoffnungen sind irgendwie etwas, das wir hoffen, aber vielleicht auch nicht so beeinflussen können. Und dennoch steht in der Bibel, du sollst deine Kinder lehren und darüber haben wir einen Einfluss, diese Zukunft doch zu prägen und zu verändern. Dabei gibt es zwei Perspektiven. Wir haben die eine Perspektive aus der Sicht der Kinder. Die Kinder empfangen etwas. Sie bekommen etwas, sie hören zu, sie nehmen etwas auf und sollen etwas umsetzen. Die zweite Sichtweise geht aus der Sicht des Lehrenden. Die teilen etwas, geben etwas, leben etwas vor, geben etwas mit auf den Weg. Und als ich so diese Überschrift gehört habe, du sollst deine Kinder lehren, da habe ich das erstmal nicht für mich so genommen, weil du sollst deine Kinder lehren oder dieses Wort lehren, da verbinde ich eher Schullehrer, Professoren, vielleicht noch die Kindermitarbeiter unten in der Kinderstunde, die geben etwas weiter. Das ist eher so diese Schulbank, etwas Institutionelles. Das ist nichts, was im Alltag tagtäglich dabei ist. Aber wenn wir den Text uns so anschauen, wie Tobias das gemacht hat, dann trifft es uns auf uns alle zu. Keiner von uns kann sich davon frei machen. Und jeder von uns hat auf jeden Fall die erste Perspektive schon mal miterlebt. Denn wir alle waren irgendwann mal Kinder. Wir alle sind irgendwie gelehrt worden. Vielleicht haben wir die zweite Perspektive noch nicht erlebt oder erleben sie nicht, weil wir noch gar keine Kinder haben oder wenig mit Kindern zu tun haben. Aber von der ersten Perspektive können wir uns nicht frei machen. Vielleicht sagst du, ja, aber mein Vater, der hat mich nicht gelehrt. Ich hatte keine Eltern, da war das gar kein Thema. Das kann sein. Aber das sollte kein Grund sein für dich, dass du es nicht jetzt und heute erfährst. Du bist immer noch ein Kind Gottes und damit gilt dieser Vers immer noch für dich. Eine Möglichkeit dabei ist Mentoring. Mentoring ist so eine Option, dieses Lehren praktisch werden zu lassen, auf zwei Arten. Mentoring ist zudem mit wenig Aufwand verbunden. Es reicht, wenn sich zwei Personen treffen, die über das Leben von einem reden wollen, die darüber nachdenken, was einen beschäftigt und wie man näher an das Herz Gottes wachsen kann. Fünf Dimensionen, die Tobi auch schon theoretisch angerissen hat, möchte ich nochmal praktisch aufleben lassen. Die erste Dimension, diese Weisung zum Leben. An welchen Orten in deinem Leben wird das Wort Gottes real für dich? Wo merkst du Gottes Wirken? In der zweiten Dimension wird das Relationale angesprochen. Diese Beziehung zwischen Mentor oder Mentee, zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter oder auch umgekehrt. Wie ist da diese Beziehung? Und es geht nicht darum, unbedingt beim Mentoring zum Beispiel beste Freunde zu sein, sondern wenn diese Beziehung von Wertschätzung und Respekt geprägt ist, dann ist das eine richtig, richtig gute Basis, um Qualität in diese Beziehung zu bringen. Und damit dein Glaube, den man theoretisch erlebt, Tobi hat schon gesagt, bei uns findet alles so im Kopf statt, in dein Herz wandert, musst du den Glauben mit Erfahrungen füllen. Den Glauben mit Emotionen und Erlebten vollfüllen, damit es in dein Herz wandert. Bei mir in der Mentorenbeziehung war das mal sehr praktisch. Wir haben uns darüber unterhalten, wie wir hörendes Gebet praktisch erleben können. Und wir sind dabei spazieren gegangen und haben uns dann eine Bank gesucht, wo es ein bisschen ruhig war und haben das einfach mal praktisch werden lassen. In Ruhe dahingesetzt und auf Gott gehört. Und für mich war das relativ neu, diese Erfahrung, aber es war ein geschützter Rahmen. Und ich konnte mich auch gar nicht so richtig konzentrieren. Vor mir im Gras, da raschelte es die ganze Zeit. Ich hörte, wie die Mäuse das Gras so richtig anknabberten und wegzogen. Und ich brauchte eine Weile, um mich darauf einzulassen. Dann haben wir uns darüber ausgetauscht, was wir gehört haben. Und ich habe zum Beispiel das dann auch erzählt. Und mein Mentor sagte, hä, wie Mäuse rascheln? Konnte ich gar nicht hören. Wird wohl dann an seinem Ohren und seinem Alter liegen, habe ich gedacht. Aber es war trotzdem eine intensive Zeit, weil er hat mir geholfen, diese störenden Geräusche und was da sonst noch alles bei mir im Alltag und in meinem Kopf rumschwirrte, das Richtige rauszufiltern, so dass ich das hören konnte, was Gott mir sagen wollte. Und damit unsere Beziehungen nicht verflachen und es irgendwie nur Energiespritzen sind, sollten wir uns auch regelmäßig treffen. Dass er hilft, dieses Erlebte miteinander zu teilen und es in den Alltag mitzunehmen. Das höhere Israel, wo unser Text heute ja raus stammt, ist ein regelmäßiges Gebet. Zweimal am Tag. Das heißt, die Juden, die das beten, hören es zweimal am Tag, lehre deine Kinder. Und dies ist wichtig in unseren Beziehungen zu unseren Kindern, Freunden, Mentees, Familie, Freunde. Egal, wo wir uns Beziehungen finden, Regelmäßigkeit, davon lebt eine Beziehung. Wer sich nicht regelmäßig trifft, da wächst die Beziehung sehr, sehr langsam oder gar nicht. Wer einmal im Monat zu Gott betet, der hat eine Beziehung zu Gott, aber die wächst so langsam, das ist wie ein Kaktus. Der braucht 20 Jahre, damit mal überhaupt mal was sieht. Damit dein Glaube auch verankert bleibt und durch in deinem Leben ist und dich durchdringt, gibt es viele Sachen, Und eins ist wichtig, dass diese Sachen im Alltag miterlebt werden. Und da ist die Frage, was machst du? Was machst du in deinem Alltag, dass du den Glauben mitnimmst? Ich selber habe manchmal das Gefühl, so diese Tage, die ich erlebe, da gehe ich aus der Haustür, habe vielleicht an guten Tagen morgens noch meine stille Zeit gemacht, aber die Tür ist zu, mein Glauben bleibt drin und ich gehe raus. Und das liegt nicht daran, dass ich das nicht will, sondern einfach, weil dann so viel stattfindet, ich prasselt alles auf mich ein und ich muss an schon zigtausend Dinge wieder überlegen. Ich muss noch den Vortrag in der Uni halten und das noch machen und diese Zettel. Und heute Abend ist ja das, wollte ich noch mit meiner Frau machen. Was kochen wir denn? Und der Glaube bleibt einfach da. Und hier kommen kleine Rituale, kleine Übungen, Erinnerungen ins Spiel, die dich ja mitnehmen sollen, dass du den Glauben im Alltag lebst. Ich habe dazu eine relativ einfache Übung in der letzten Zeit mir rausgesucht. Und zwar habe ich mir ein Lied genommen, das mir etwas sagt, das mir was bedeutet, wo ich den Text gut finde, wo die Melodie mir passt. Und das höre ich auf Dauerschleife. Hunderte Mal. Immer wieder. Also immer einfach. Ich habe nur ein Lied auf meinem MP3-Player und das höre ich dauernd. Und das soll mir einfach helfen, im Alltag das als Ohrwurm zu haben. Und wenn ich in der Vorlesung sitze, wenn ich irgendein Treffen habe und wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann, dann kann ich dieses Lied abspielen. Ich kann mir den Text vorsingen, summen, im Kopf spielen, beim Fahrradfahren auch laut singen, dann hört mich ja keiner oder unter der Dusche. Und diese Sachen sind dann im Alltag. Und ich werde wieder daran erinnert, dass ich da einen Gott habe, einen, der mit mir geht und dass ich diese Gebote irgendwie als Teil in meinem weißen Leben, dass das Schwarze stärker wird. Zum Abschluss haben wir noch ein kleines Ergebnis aus einer Studie von Empirica, der Dran-Studie 19+. Und da wurden die Jugendlichen oder alle so junge Erwachsene gefragt, welches Angebot würdest du am liebsten wahrnehmen für dein geistliches Wachstum? Und sehr interessant sind hier diese Ergebnisse. Mentoring ist mit Abstand das, was die Leute am interessantesten finden, die jungen Erwachsenen. Zweierschaft und Partnerschaft hat auch noch Prozentwerte über 20 und danach reduziert sich das sehr schnell. Und wir sehen, dass diese Ergebnisse zeigen, die Menschen möchten Beziehungen haben, die jungen Erwachsenen suchen jemanden, von dem sie etwas leben können. Lehre deine Kinder ist aus der Sicht der Kinder wirklich da. Das ist eine Sehnsucht. Die Leute wollen das, die suchen es. Und darum entlassen wir euch mit der Frage, wo lehrst du, Mann oder Frau, wo lehrst du deine Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen? Wo gibst du deinen Glauben weiter? Zum Abschluss haben wir Stefan und Frank gefragt. Die beiden haben eine Mentorenbeziehung. Ihr könnt gerne jetzt nach vorne kommen und haben ein paar Fragen, die das einfach mal praktisch werden lassen. Ja, Stefan, du hast 4 Kinder, damit hast du schon sehr viel zu tun. 5 mit Frank. Oh. Ja, das ist schon die Antwort gewesen auf meine Frage. Du hast 4 Kinder und damit schon genug zu tun, um das in die Tat umzusetzen. Aber warum investierst du dich trotzdem noch in Mentoring?
Ja, weil es noch auf mal eine andere Ebene einfach toll ist in eine andere Generation. Ich meine, so weit sind wir auch nicht auseinander, Frank, aber zu investieren und nein, ich finde das einfach auch nochmal spannend. Ich meine, seine Kinder prägt man ja auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Außerdem, meine Kinder, sagen wir mal, bekommen ungefragt meinen Senf ab und meine 3 Mentees haben mich eigentlich gebeten von sich aus, dass ich sie im Leben begleite. Also von daher ist es auch ein anderer Beziehungsauftakt.
Ja. Und welche Voraussetzungen siehst du für einen Mentor oder eine Mentorin? Was denkst du, was jemand da mitbringen sollte? Also Vater, Mutter, das ist auch eine Entscheidung, das wird man. Da kann man jetzt aber keinen Elternkurs machen. Mentor, sieht das anders aus, das ist freiwilliger.
Ich denke schon auf 2 Ebenen. Ich habe mich, als ich zum ersten Mal von Frank war, der erste, mit dem ich eine Mentorenbeziehung begonnen habe, da habe ich mich schon auch nochmal belesen, also bewusst auch von guten Büchern, die unter anderem Tobi geschrieben hat. Und aber ich denke, allgemein ist es schon diese persönliche Beziehung, die man halt hat, selber wirklich ein aktives Glaubensleben mit Gott zu leben, weil wir müssen schon ehrlich sagen, der meiste Austausch oder was wir auch einander weitergeben, ich möchte auch mal hier betonen, dass auch eine zweiseitige Beziehung, also nicht nur unilateral, ich frage auch Frank bei manchen Dingen um seinen Rat, was er denkt, er betet auch für mich, aber ich denke, aus der eigenen gelebten Beziehung mit Gott und schon auch aus dem gewissen Altersunterschied, der ja dann doch da ist, kann man nicht verkennen, gibt es einfach viele Situationen, auch die Frank, denen er eben noch entgegenblickt, die ich schon mehr oder minder erfolgreich durchlebt habe. Und ich denke, diese Reflexionsebene, die auch Tobi angesprochen hat, so humoresk mit seinen eigenen Kindern, ich meine, die ist auch wichtig, dass man sein Leben auch weiterhin reflektiert, auch seine verschiedenen Lebensphasen, dann nicht irgendwann mal damit aufhört und einfach nur noch vor sich hinlebt.
Ihr habt jetzt schon länger eine Mentorenbeziehung, seid ein paar Jahre unterwegs. Frank, was nimmst du mit in deinen Alltag? Was siehst du, was es da bewirkt?
Also das meiste kommt ja aus meinem Alltag erstmal, weil ich das bespreche mit Stefan, was ich selber erlebe. Also das wird meistens so gestaltet, dass ich halt Themen anspreche, die gerade für mich wichtig sind. Und wo ich dann einfach einen Blick von außen drauf haben will, was Stefan auch schon gesagt hat, einfach weil er eine andere Perspektive hat, weil er viele Sachen schon erlebt hat. Ich dann um seinen Rat frage, den auch nicht immer annehme, aber... genau, also wo ich dann überlege, was davon sinnvoll ist und was auch nicht so. Nee, also das ist so, dass er mir einfach hilft zu reflektieren über das, was bei mir passiert. Und es kommt quasi aus meinem Alltag. Ich spreche mit Stefan dann über vieles und es geht dann wieder in den Alltag zurück und ich versuche das dann entsprechend anzuwenden.
Ja, also man muss dazu erklären, ich suche gerade nach einer Erklärung parallel, aber das hängt damit zusammen, dass Frank Mathematiker ist und ich Arzt und dass natürlich dann gewisse Dinge logischerweise anders verarbeitet werden, wenn man hier Ratschläge...
Zum Abschluss eine sehr praktische Frage. Wie regelmäßig trefft ihr euch? Wie haltet ihr sowas? Und wo trefft ihr euch?
Wir treffen uns circa einmal im Monat. Meistens bei Stefan zu Hause. Also das Witzige ist, dass ich jetzt da wohne, wo Stefan früher gewohnt hat. Das heißt, manchmal treffen wir uns auch bei mir, da wo wir uns dann früher getroffen haben. aber meistens bei Stefan. Oder wir sind auch manchmal im Wald spazieren oder so. Also, genau.
Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick in eure Mentoring-Beziehung und weiterhin Gottes Segen dafür. Dankeschön.